Wir haben es erlebt, alles ist Gnade, alles ist Geschenk Gottes. Dass wir hier sein dürfen, ist auch Gnade. Dass wir hier durchkommen konnten durch die Stadt und heute jetzt dabei sein konnten, ist auch Gnade. Alles ist Gnade. Und auch, dass wir beten dürfen, ist Gnade. Es ist ein Geschenk des lebendigen Gottes. Aber wir sollen immer wieder daran erinnert werden, diesem Gebet viel Raum in unserem Leben zu geben. Denn Gebet heißt Gemeinschaft mit Gott. Und Gemeinschaft mit Gott heißt Leben zum Segen in dieser Zeit. Das Gebet ist eine schwere Sache. Darum hat Martin Luther mal gesagt, wird es so wenig wahrgenommen, weil es so schwer ist. Man muss sich durchringen, sich beschenken lassen. Der Apostel Paulus, und das ist der Predigttext zum heutigen Sonntag, Rogate, betet, schrieb an Timotheus, dass das Gebet sehr wichtig ist. Und wies zunächst darauf hin, dass Ehe auch ein Gnadengeschenk ist, das Gott in diese Welt gegeben hat. Er hätte es nicht verdient, gläubig zu werden, nachdem er ja die Christen verfolgt hat. Aber große Gnade wurde ihm zuteil. Er ist gerettet worden. Sprach aber dann von denen, die zunächst glaubten, dass, wenn sie nicht beteten, abfielen. Viele sind abgedriftet vom Glauben. Sie haben Schiffbruch erlitten. So hat er das in ein Bild gekleidet. Schiffbruch heißt Untergang. Kaputt gehen. Keine Kraft mehr aus der Ewigkeit in der Zeit. Nur noch Leiden der Zeit und Kämpfe mit den Dingen dieser Zeit. Schmerz, Trauer, trostlos. All das beschäftigt dann diese Menschen. Und darum schrieb er, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, auch für die 25.000, die heute über die Straßen gelaufen sind, für die Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Dazu bin ich eingesetzt als Prediger und Apostel. Ich sage die Wahrheit und lüge nicht, als Lehrer der Heiden im Glauben und in der Wahrheit. Ich ermahne euch. Ja, nicht umsonst heißt dieser Sonntag Rogate, weil auch wir ermahnt werden müssen, das Gebet zu entdecken und die Kraft, die aus dem Gebet entsteht und uns zufließt, uns zukommen zu lassen, zu suchen, gerne anzunehmen. Wir haben ja ein wunderbares Lied in unserem Liederbuch, zwar von Ray Mescher, der dieses Lied »Lehre mich glauben, Herr« geschrieben hat. Das ist die Nummer 419. Und da bringt er zum Bewusstsein, wie schwer das Gebet auf den Gläubigen fällt, aber welches Ziel auch das Gebet hat. Hier sagt er gleich im ersten Vers, ich muss gelehrt werden. Es ist schwer, ich weiß nicht. Mit dem Nachbarn kann ich mich einfach so unterhalten. Über Internet kann ich ein bisschen chatten. Aber beten, das weiß ich nicht. Lehre mich glauben, Herr. Lehre mich flehen. Ich brauche die Unterweisung durch dich. Denn wenn ich die nicht habe, was sagt der Herr Jesus einmal? Dann plappern wir wie die Heiden, die da glauben, dass sie erhört werden, wenn sie viele Worte machen. Lehre mich flehen, kindlich vertrauensvoll, lehre mich flehen. Segne, o Herr, dein Kind, dass es von Lieb entzündt Seelen für dich gewinnt. Lehre mich flehen. In der zweiten Strophe geht es dann um das Ziel des Flehens und des Gebetes, das ja oft aus unseren Gedanken verschwindet, weil wir uns auch als Gläubige um uns selbst kümmern. Nicht mehr um das Werk des Herrn. Es dreht sich oftmals nur um uns, um unsere Leiden und Wehwehchen. Es geht aber um das Opfer Jesu, was für alle Menschen gegeben worden ist in dieser Welt. Lehre mich flehen. Und dann heißt es hier, lehre mich glauben, Herr, lehre mich flehen. Zeig mir der Seelen Wert. Lehre mich flehen. Herr, o mein Heiland, gib Weisheit und Kraft und Lieb in deines Geistes Trieb. Lehre mich flehen. Zeig mir den Wert der Seelen, der Menschen. Als wir heute dort lange warten mussten, weil es weiträumiger abgesperrt gewesen ist wegen des Volkslaufes, als ich dachte, ich hatte mein Auto schon woanders hingestellt, aber es reichte nicht aus, sahen wir die tausenden Menschen. Ich sage mal, bis in Ende der 70er Jahre oder 80er sind die da gelaufen, von 20 Jahren an. Und dann betete ich innerlich, o Herr, jede Seele ist kostbar, für jede bist du gestorben. Gib ihnen doch Erleuchtung, dass das Laufen kann ja gut sein, sportliche Ertüchtigung, aber dass das nicht der Inhalt des Lebens ist, sondern dass sie dich suchen. Zeig mir der Seelen Wert. Beten, anhaltend beten, ist schwer für die natürlichen Menschen. Es gibt viele Hindernisse. Nicht umsonst hat der Apostel Paulus hier in dem Text gleich am Anfang geäußert, ich ermahne euch. Er hat das an Gläubige geschrieben. Brauchen Gläubige eine Ermahnung? Die beten doch sowieso. Ja, aber sie lassen oftmals die Gebetsflügel hängen und kommen dann nur noch zu den kleinen persönlichen Dingen, aber nicht mehr zum Werk des Herrn. Ich ermahne euch. Das zeigt doch, wie nötig das Gebet des Glaubens von den Kindern Gottes ist. Das Gebet des Glaubens soll den Arm Gottes bewegen. Wenn wir am Werk des Herrn stehen und Menschen anrühren, dass sie zur Buße geleitet werden und zur Umkehr kommen. Diese Ermahnung zum Gebet ist so wichtig, weil gerade hier an dieser Stelle die größten Lähmungserscheinungen auch bei den Gläubigen vorkommen können. Darum müssen Gläubige ermahnt werden. Man kann sich ja selber prüfen. Ich tue das auch. Wie viel Zeit, innerliche Zeit, Gedanken verwende ich auf das Gebet? Ist das so eine Sache nebenbei, schnell mal runter, einen Spruch gesagt und dann geht's weiter? Oder ist es ein kontinuierliches Herzensbedürfnis, im Gespräch mit dem Herrn zu bleiben, in der Stille zu bleiben, Gemeinschaft zu suchen? Herr, wo bist du? Sei du mit mir, ich komme nicht weiter. Suchen wir dies noch? Es gibt viele Lähmungserscheinungen. Auch Jakobus hat darauf hingewiesen in seinem Brief und sagt zu den Gläubigen, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr betet nicht. Ihr beschäftigt euch mit allem möglichen anderen. Aber mit dem Gebet, da habt ihr kaum Zeit. Da drängelt so vieles anderes. Deswegen, ihr könnt gar nichts bekommen aus dem Himmel, wenn ihr nicht diese Gemeinschaft mit eurem Erlöser sucht im Gebet. Wenn uns vielleicht auch der Widersacher, auch das kann ein Hindernis sein, nicht von der Regelmäßigkeit des Gebetes abhalten kann, vielleicht sogar auch nicht von der Ausgiebigkeit, dann gelingt es ihm allzu oft, dass der Christ nicht mehr um die göttlichen Dinge bittet, sondern nur noch um die vergänglichen irdischen. Um das, was ihn so betrifft. Oh Herr, mach mich gesund, mach doch dies, mach doch jenes und so weiter. Es kommt nicht mehr das Werk des Herrn zum Ausdruck. Gottes Anliegen werden in unserem Gebet manchmal gar nicht mehr genannt. Darum schrieb Jakobus weiter und sagt, ja, ihr betet so, aber nicht mehr im Sinne des Werkes des Herrn. Ihr betet so, dass ihr beschenkt werden wollt, damit ihr es für euch verzehren könnt. Ihr betet übel. Ihr betet nicht das Anliegen Gottes. Rogate heißt doch, stell dich auf die Seite des Herrn. Was will er, dass getan wird in meinem Leben, durch mein Leben, in dieser Welt? Oswald Chambers, es lohnt sich immer wieder auch von diesem Glaubensbruder etwas zu lesen. Er wurde ja nur 43 Jahre alt, da war sein Werk vollendet. Darum hat der Herr ihm schon in den jüngeren Jahren so viel Weisheit gegeben, so viel geistliche Erkenntnis, dass bis zum heutigen Tag seine Kurzandachten gelesen werden. Er schreibt zum Beispiel über das Gebet: Wenn wir über längere Zeit für andere beten, kann es sein, dass unser gehorsames Gebet für diese Menschen sie mehr kostet, als wir möglich für sie halten. Das heißt, es kann viel mehr passieren bei ihnen, als wir glauben. Dann besteht aber die Gefahr, dass wir anfangen, aus Mitleid um menschliche Erleichterung für sie zu bitten, während Gott dabei war, unsere Gebete zu erhören und sie allmählich auf eine ganz neue Seinsebene zu heben. Immer, wenn wir nicht mehr ganz mit Gottes Interesse und Fürsorge für Menschen übereinstimmen und unserem menschlichen Mitgefühl den Vorrang geben, ist die Lebensverbindung mit Gott unterbrochen. Unterbrochen. Wir können unmöglich lebendig und wirksam für andere beten, wenn wir uns nicht völlig auf Gott verlassen dabei. Und dann sagt er noch, beten für andere Menschen lässt dir weder Zeit noch Lust, für dein eigenes erbärmliches Ich zu bitten. Du brauchst dich nicht anzustrengen, Gedanken an eigene Belange herauszuhalten, denn sie tauchen gar nicht erst auf, so dass man sie abweisen müsste. Du bist darin völlig eins mit Gottes fürsorglichem Interesse für andere Menschen. Es geht also um das Werk Gottes, um andere Menschen zu segnen. Darum ist Gemeinde Jesu noch auf Erden. Betet, betet, dass die Fürsorge Gottes den Mitmenschen erreicht. Alle Menschen, sagt der Apostel Paulus, alle Menschen, ohne Ausnahme. Die Schwierigen, die leicht Pflegbaren und so weiter. Auch in dem Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, heißt es ja, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Dein Reich komme, dein Name werde geheiligt. Es geht also immer wieder um Gott und sein Anliegen. Und dann heißt es auch später in den weiteren Versen, dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Also immer wieder fixiert auf Gott. Merken wir, wie schwach wir da oftmals sind. Meine Sache ist wichtig. Hier tut's mir weh. Ach Herr, hilf mir hier. Ja, wir sind sehr schnell bei uns und unseren kleinen Problemen. Aber es geht um Gott und sein Werk. Das Beten ist oft eine schwere Sache, weil wir auch verspüren, dass wir keine Lust haben. Haben keine Lust zum Beten. Kein Motor. Es fehlt uns oft die Fähigkeit dazu und wir denken, ach, wenn ich mir jetzt Mühe geben muss, das ist alles so schwer, ich lasse es mal sein. Es geht uns oftmals so wie den Jüngern Jesu. Als sie nämlich sahen, wie ihr Meister oft im Gebet war, sagten sie, lehre uns doch beten. Die haben ganz gewiss auch gebetet. Sie haben ganz gewiss die Feiertage eingehalten, sind auch zum Tempel nach Jerusalem gepilgert, haben ganz gewiss ihre Opfer gebracht, haben auch irgendwie gebetet, aber sie merkten, das ist nicht das. Lehre du uns beten. Wenn du das nicht tust, dann wissen wir gar nicht, wofür wir eigentlich beten sollen. Wir kehren uns immer zu uns selbst zurück. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen. So sagten sie. Wir verspüren auch weiter oftmals, dass allzu oft unsere Gebete in ein Gewohnheitsgleis gefallen sind. Ohne wirkliche Herzenshingabe oder Herzenssehnsucht beten wir. Das kann uns ja eigentlich auch schon beim Tischgebet passieren. Naja, man muss ja als Christ ein Tischgebet sprechen. Ne? Als wir anfänglich lasen, die Bibel lasen, bevor wir zur Wiedergeburt kamen, wollten wir auch zu Tisch beten. Dann fiel mir so ein Gebet ein, komm Herr Jesus, sei unser Gast, das hatte ich mal gelernt und gehört. Das haben wir einfach so gebetet. Das kann man ja immer wieder beten, dasselbe. Aber die Frage ist ja, ist mein Herz dabei? Habe ich den Anschluss an den Herrn? Nach der Wiedergeburt war das Gebet ein anderes. Vorher war es nur ein rituelles Gebet. Ein gewohnheitshaftes Gebet. Ohne mit dem tiefen Ernst die Anliegen Gottes in unserem Leben als Auftrag zu erfahren. Wir verspüren auch die Schwere des Gebetes manchmal darin, indem unsere ernstlichen Gebete aus Liebe und Dankbarkeit zu unserem Heiland vom Feind sehr angefochten werden. Kampf, Widerstand macht sich auf vielen Gebieten des Lebens. Wenn wir suchen die Gemeinschaft mit dem Herrn, dann passieren manchmal Dinge, die uns traurig machen wollen. Dann geht dies kaputt und jenes kaputt. Und wir fragen uns, hat das Gebet sich gelohnt? Aber das Gebet ist nicht nur ein Hinweis, eine Möglichkeit, sondern ein Auftrag. Eine adlige Dame sagte mal, wenn auch alle 12 Apostel jetzt heute predigen würden, ich aber im Gebet bin, würde ich zu keinem dieser Apostel gehen. Das Gebet ist das Wichtige für mich. Da lasse ich die Apostel predigen, was sie da wollen. Ich brauche die Gemeinschaft mit dem Herrn. Oder eine andere Stimme sagte, ich möchte nicht um die ganzen Dinge der Welt von meinem Gebetkämmerlein ferngehalten werden. Das ist mir wichtiger als alles in der Welt. Lassen wir uns nicht manchmal zu leicht abbringen von diesem notwendigen Gebet, damit wir am Werk Gottes stehen. Wir kürzen sehr schnell und leicht die Zeit des Gebetes ab und denken, ach, vielleicht müsste ich doch für Christus noch etwas Gutes tun. Das Gebet ist wichtiger als alles andere. So wir nicht im Gebet sind vor dem Herrn, haben wir keine Kraft und Möglichkeit, das echt Gute zu tun. Das Gute, was Gott gefällt, zu tun. Rogate, betet doch. Wenn wir das Beten verlassen, dann verlassen wir das Wichtigste. Viele Widerstände machen sich auf, wenn Gottes Kinder am Werk des Herrn stehen wollen. Fremde Gedanken schleichen sich ein, was wichtig sein könnte. Ich-Bezogenes tritt auf. Die Gnade Gottes muss uns helfen, dass wir den Wert der Gemeinschaft mit unserem Heiland erkennen und somit im Gebet suchen. Viele konnten mit diesem Wort nichts anfangen, wenn in der Bibel steht, betet ohne Unterlass. Es sagte uns mal eine Schülerin meiner Frau, ja, ich kann doch nicht den ganzen Tag auf den Knien rutschen. heißt das, betet ohne Unterlass. Betet ohne Unterlass heißt, bleib auch in dem Zustand des Aufblicks zum Herrn, in allem, was du tust. Auch wenn du nicht gerade die Gebetshaltung hast, aber bleibe in dem Zustand der Zwiesprache. Herr, bist du da? Wo ist dein Werk? Was willst du, dass ich jetzt tun soll? Wir lesen zum Beispiel in 1. Johannes 5, dass Gebet wichtig ist, aber nicht alle Gebete werden erhört. Gott erhört nur die Gebete, die an seinem Werk richtig sind. Darum schreibt der Apostel Johannes aus dieser geistlichen Erfahrung, 1. Johannes 5, Vers 14 und 15, wer es mitlesen will. Wenn die Gebete erhört worden sind, wissen wir, dass es die Gebete sind, die wir von Gott empfangen haben. Die wir von Gott empfangen haben. Die ihn interessierten. Die ihm wichtig waren in, für und durch unser Leben. Die erhört er, die anderen nicht, weil er uns nicht schaden will. Daniel zum Beispiel, in Daniel 9, wurde eines Tages tief ins Gebet geführt. Beten und Fasten. Er merkte nämlich darauf, dass durch Jeremia gesagt worden ist, 70 Jahre soll die babylonische Gefangenschaft andauern. Die Zeit ging dem Ende zu. Er ging ins Gebet. Herr, ist das so? Und es schien so, als ob der Herr zunächst nicht hörte. Aber dann kam der Engel Gabriel und sagt, von dem Tag an, wo du gebetet hast, sind deine Gebete schon gehört und erhört worden. Denn du hast gebetet im Willen Gottes. Tatsächlich, die 70 Jahre sind jetzt vorbei. Jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Gott geht weiter mit seinem Volk. Dass das Gebet notwendig ist, zeigte Jesus Christus uns selber. Er machte es uns vor. Und er zeigte, dass auch er als Menschensohn und Gottessohn auf Erden die kontinuierliche Verbindung zum himmlischen Vater halten musste, um das auszurichten, was auszurichten war. Darum konnte er sagen, ich tue alle Zeit, was dem Vater wohlgefällt. Tue alles Zeit. Ich tue auch nichts von mir selber, sondern was ich höre und sehe, dass der Vater sagt und tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Wir lesen zum Beispiel von Jesus in Matthäus 14, Ab Vers 23, nach der Speisung der 5000, als er 5 Brote und 2 Fische austeilte unter über 5000 Menschen und damit eine Predigt weitergab, die Predigt nämlich 5, die Gnade, nur die Gnade macht euch frei, die Predigt dahingehend, dass die 2 Fische, dass die Gnade für Juden und für Heiden gilt und dass auch der Überrest Israels durch die 12 Körbe, die noch mit Brocken gefüllt worden sind, gespeist werden würde. Alles aus Gnade. Danach lesen wir, stieg er auf einen Berg, dass er betete. Dass er betete. Er betete für die Jünger, dass sie das verstünden, dass sie Vertrauen in den lebendigen Gott bekommen und dass die Leute die Predigt auch anhand der Bilder und der Austeilung des Brotes verstehen, dass sie gerufen sind. Jesus betete für die Menschen, für diese über 5000 und die Jünger. An anderer Stelle in Lukas 5, Vers 16 heißt es ja auch, da er jemand geheilt hat, einen Aussätzigen, und hat auch gepredigt, zog er sich zurück, entwich an einen Wüstenort und betete, um Kräfte für den Auftrag zu empfangen. Oder in Lukas 22 im Garten Gethsemane. Was passierte da? Jesus wartete auf seine Gefangennahme. Er wusste genau, er würde gefangen genommen werden. Deswegen war er dort. Er wusste das. Er wartete und während er wartete auf seine Gefangennahme, ging er etwas abseits und betete. Und er ließ sich von dem Gebet nicht abbringen, denn als die Anfechtung noch stärker wurde, als er mit dem Tode rang, steht geschrieben, betete er noch heftiger. Das heißt, er ließ nicht nach. Weil das Gebet die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater zusammenhält. Und das musste so sein, damit er auch den Gang nach Golgatha gehen konnte. Je stärker also die Anfechtung in unserem Leben, desto inniger darf und soll unser Gebet sein, unser Gebetsleben. Wir lesen auch im Hebräerbrief Kapitel 5, Vers 6 und 7, dass in den Erdentagen Jesu Gebet mit Weinen, mit Geschrei geopfert hat zu dem, der ihm aushelfen konnte aus seiner Situation. Und er hat es auch getan, so steht es ganz einfach geschrieben. Weil es um die Sache des lebendigen Gottes ging. Er hat geopfert, Gebet und Flehen mit Tränen. Und er wurde erhört, steht da. Und das ist das kleine Wort, was zur Rogate auch gehört, diese Aufforderung betet. Darum, weil er Gott geehrt hat. Er hat Gott in Ehren gehabt. Es ging ihm um die Sache Gottes. Darum wurde er erhört. Betet, damit ihr erhört werdet in der Sache Gottes. In Matthäus 17 lesen wir von einem Ereignis, das nach der Verklärung auf dem Berg Tabor am Fuße des Berges ein Vater war, der seinen Sohn, der vom Teufel überwältigt worden war, zu den Jüngern brachte, die da unten am Fuß des Berges waren und bat, dass sie befreit werden sollte, der Junge frei werden sollte. Keiner konnte dem Jungen helfen. Als Jesus und die anderen drei Jünger vom Berg runterkamen, sah er, was da für eine Diskussion geführt worden ist. Und dieser Vater kam nun zu ihm, brachte dieselben Dinge hervor. Und Jesus gebot den finsteren Mächten und der Junge wurde frei. Und dann fragten die Jünger, warum konnten wir das nicht? Beten und fasten. Ihr müsst aus der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott handeln. Und wenn ihr die nicht intensiv habt, dann könnt ihr nicht das Wichtige ausrichten. Diese Art fährt nur aus durch Beten und Fasten. Eine klare Anweisung. Und die Wichtigkeit des Gebetes liegt auch darin, dass neue Offenbarungen für den Einzelnen gegeben werden, damit er etwas hat, was er weitergeben darf. Ist mir oft ein Gebetsanliegen, Herr, öffne mir dein Wort, das ich habe zu geben. Denn wenn du es nicht öffnest, habe ich nichts zu geben. Und dann lese ich von dieser gesegneten Frau, dieser Witwe, der Hanna, im Lukas-Evangelium Kapitel 2, die er nicht wieder geheiratet hat, nachdem ihr Mann verstorben war. Sie war jeden Tag am Tempel mit Beten und Fasten. Und was geschah? Da waren ja tausende Menschen zu Jerusalem. Und sie hat mitgekriegt, dass der Heiland da ist. Ihr wurde offenbart, dass der Heiland da ist und sie durfte verkündigen, Christus ist geboren. Er ist da. Er will euch segnen. Ich lese uns mal diese Verse. Lukas 2, 36. Sie war aus dem Stamm Asser, hochbetagt, die Hanna. Sie hatte 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt, nachdem sie geheiratet hatte, und war nun eine Witwe an die 84 Jahre. Die wich nicht vom Tempel und diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Die trat auch hinzu zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Sie pries Gott und redete von dem, was Gott getan hat, dass der Messias geboren ist, das Kind ist da. Sie hatte durch das Gebet, das Bleiben vor dem Herrn, diese Offenbarung bekommen und konnte den anderen das mitteilen. Der Segen durch das Gebet fließt zu allen Menschen, auch zu denen, die die Gnade Gottes vielleicht nicht annehmen wollen. Aber er fließt. Er fließt auf einem Wege, den wir oft nicht nachvollziehen können, der aber wunderbar ist, weil es Gottes Weg ist. Wir haben ja in diesem Textabschnitt gelesen von dem Segen des Gebetes, der die Welt bewegt, die Obrigkeiten, alle Menschen, alle werden irgendwie erreicht. Und da habe ich eine wunderbare Begebenheit gelesen, dass Gott sogar über den Tod hinaus des Beters im Blick auf die Gebete, die er dieser Person gegeben hat, weiterwirkte durch einen Hund. Durch einen Hund, ja. Da war eine Frau also, die ging immer in die Versammlung, allerdings allein. Ihr Mann kam nie mit, er war ein Trinker und Flucher. Er machte ihr viel Herzeleid, aber sie hörte nie auf, für ihn zu beten und sah keinen Erfolg. Sie ging ja stets allein in diese Versammlung, aber doch nicht ganz allein. Sie hatte einen treuen Hund, den nahm sie mit und der saß ganz ruhig die ganze Zeit unter dem Stuhl bei ihr bis zum Ende der Versammlung. Dann starb die Frau, sie wurde heimgerufen. Aber der Hund ging weiter in die Versammlung. Der ging genau zu dem Stuhl hin, wo seine Herrin saß. Und nach der Versammlung ging er wieder nach Hause. Der Mann wunderte sich, warum der Hund immer in die Versammlung ging. Und da ging er eines Tages mit dem Hund hinterher. Und an diesem Sonntag traf das Wort Gottes diesen Mann so stark, dass er sich bekehrte. Er war ergriffen und er weinte und nahm Jesus als seinen persönlichen Heiland auf. Am Ende dieser Begebenheit, die hier beschrieben wird, heißt es, ihr lieben Frauen, ihr lieben Männer, betet für eure Eheleute weiter. Ja, Gott kann sogar dann einen Hund gebrauchen, um die Erfüllung der Gebete offenbar werden zu lassen. Die Frau war nicht mehr da, aber der Hund nahm den Platz ein und das Herrchen ging hinterher und bekehrte sich. Segen des Gebetes. Uns ist gegeben, dass wir bitten sollen, sagt der Apostel Paulus. Bitten darum, dass Jesus Christus in unserer Mitte ist, in unserer Versammlung. Denn wo 2 oder 3 versammelt sind, in seinem Namen ist er dabei. Gebet darum, dass wir ihn auch wirklich ehren. Ehren, dass wir an seinem Werk stehen. Fürbitte halten dürfen für die Anliegen des Herzens Gottes, der da will, dass allen Menschen geholfen wird. Wir sind doch als Christen nur noch auf dieser Erde aus diesem Grunde. Wir sind doch nicht mehr für uns auf dieser Erde, sondern nur noch, dass der Wille Gottes weiter wirkt und getragen wird und dass andere zum Glauben finden. Wir sind aufgefordert zur Danksagung. Dank dafür, dass die Liebe Gottes uns erfüllt hat und auch andere Menschen erfüllen will. Wir dürfen beten für die Obrigkeit. Es stand da nicht in der Schrift, wir sollen schimpfen auf die Obrigkeit, wie schlecht sie ist. Nein, beten. Das ist das Geheimnis. Beten für die Obrigkeit. Beten für die Menschen, die vielleicht schwierig sind, auch in unserer Gesellschaft. Beten, dass sie erfasst werden vom Willen Gottes und dass sie auch gehalten werden, das Evangelium nicht zu verhindern. Die Frage an mich, an uns ist doch, für wen und was beten wir täglich? Beten wir für die Obrigkeiten, für die Arbeitskollegen, für die Familienangehörigen, für die Glaubensgeschwister, für die Nächsten der Welt, für den Nachbarn, für die Menschen, die die Liebe Gottes erfahren sollen? Christen haben Vollmacht durch Christus, für den Nächsten einzutreten. Das Ziel der Gebete und des Gebetsauftrages ist, dass Gottes Liebe die ganze Welt durchdringt und nicht nur unser eigenes Herz. Denn, wie haben wir gelesen, es ist nur ein Gott und es ist nur ein Mittler zu diesem Gott. Und diesen einen Mittler, Jesus Christus, sollen alle erfahren, sollen alle erleben, damit sie den Zugang zu dem lebendigen Gott finden und auch errettet werden. Und so heißt es ja auch in der Schrift, für das Volk Israel dürfen wir beten. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich, freundlich. Wir wissen, in unseren Tagen reden viele unfreundlich mit Jerusalem. Freundlich, denn sie haben zwiefältiges Empfang für ihre Missetat. Und dann heißt es ja auch schon für Israel damals, für uns auch, suche der Stadt Bestes. Betet für sie, Jeremia 29. Denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Betet für sie. Merken wir das? Oder in Jeremia 31, wo es dann heißt, dass auch für den Überrest des Volkes Israel gebetet werden soll. Was tun die dann, wenn die gläubig werden? Sie kommen weinend, steht geschrieben, und betend. Die machen das Gleiche dann. Die beten dann auch. Die nehmen auch die Beziehung zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs auf. Wenn wir also dieser Aufforderung rogate, betet, beständig nachkommen, wird der Segen Gottes unser Leben durchziehen, indem wir Ruhe finden für unsere Seelen. Da habe ich noch ein Beispiel gelesen, zum Schluss will ich das auch nennen, von einem Mann, von einem Wohlgläubigen, der hatte so viele Zweifel in seinem Herzen. So vieles hat ihn angefochten. Und er war nahe, den Glauben zu verlieren wegen der vielen Zweifel. Er war unglücklich. Was tat er aber, um aus dieser Misere herauszukommen? Er stieg auf einen hohen Berg und wollte ganz allein sein. Und er blieb die ganze Nacht dort, rang im Gebet vor Gott. Und was passierte? Nach dieser Nacht bekam er solche Freude aus der Gemeinschaft mit seinem Gott, dass er sogar noch den nächsten Tag auf dem Berg blieb. Da kam er auch nicht erst mal runter. Das war so herrlich und so wunderbar. Und dann heißt es von ihm, von der Zeit an wurde er nie wieder von Zweifeln gequält. Weil die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott so innig und so stark war, dass diese Gemeinschaft ihm zeigte, du brauchst dich vor nichts zu fürchten und du brauchst auch keine Zweifel zuzulassen. Ich bin da. Sei du nur an meinem Werk. Bleib du nur bei mir. Darum ist es gut, wenn wir auch Zeiten der Absonderung haben, und uns beschenken lassen aus der Ewigkeit in die Zeit. Darum lasst uns zu wahrhaftigen christlichen Betern werden, dass auch die Zeit, die vor uns liegt, mit Segen für den Nächsten erfüllt wird. Und wir können ganz gewiss sein, auch wir gehen persönlich nicht leer aus. Ich hatte mal in Holland, das kam mir dann so spontan, ein Beispiel gegeben, eines Wasserrohres. Wir sind so ein Rohr, durch das der Segen Gottes fließt. Wenn also kontinuierlich Wasser durch ein Rohr fließt, dann hält auch der Wasserstrom das Rohr sauber. Wenn es aber stehen bleibt, dann gibt es viele Ablagerungen. Aber wenn der Segen fließt und fließt, dann wird selbst das Rohr mit gereinigt. Und so sollen auch wir sein, dass der Segen durch uns fließen kann zum Nächsten. Dann kommen auch wir nicht zu kurz. Wie haben wir es im Wochenspruch gelesen? Dann sagen wir, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Das soll nicht nur über dem Sonntag stehen, sondern über unserem ganzen Leben. Rogate betet. Der Herr segne uns. Amen.